So, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit Bart Groothuis. Ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs richtig ausgesprochen, Bart.
Ja, danke. Danke für die Einladung, Moritz.
Ja,
man kann auch Großhaus sagen auf Deutsch, aber Groothuis ist auf Holländisch.
Groothuis. Ja. So. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen im Vorgespräch geübt und es sozusagen die Übersetzung wäre Großhaus sozusagen.
Sieht gut aus, ja.
Super. Bart, du bist mit dabei im Europäischen Parlament. Ich glaube, seit die Briten aus dem Europäischen Parlament hier rausgegangen sind. Da sind einige noch Kollegen noch mal neu dazugekommen. Da bist du auch dazugekommen.
Sicher.
Du kommst aus den Niederlanden, wie wir gerade schon gehört haben, von der WWD, unserer liberalen Partnerpartei dort. Ja. Und bist Mitglied in Renew Europe, unserer liberalen Fraktion.
Stimmt.
Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Denn du hast ganz, ganz spannende Themen, glaube ich, auch für unsere Hörer, die wir mit dir diskutieren können. Aber vielleicht starten wir erstmal mit so einer ersten Eindruck. Wie war das denn, als du sozusagen nach dem Brexit und nachdem die Abgeordneten, sozusagen die britischen Abgeordneten weg warst, hier ins Europäische Parlament nachgekommen bist?
Ja,
oder?
Vielleicht ein kleines Vorteil aus Brexit, dass ich im Parlament gekommen bin. Aber das war ich. Nein, das war sehr gut. Und ich war hier noch 4-5 Wochen und Corona kam. Das war sehr schwierig. Man könnte nur einander miteinander reden durch Zoom und durch alle WebEx.
Ja.
Das war schwierig. Aber ich habe doch schnell das Parlament kennengelernt und war sehr froh, dass ich in die Industrieausschuss, dass ich dort Rapporteur Cybersicherheit gemacht werde, weil ich auch einen Hintergrund darin habe. Ich war Haupt des Cybersicherheitsbüros im niederländischen Verteidigungsministerium. Mhm. Und das hat mir immer gut gefällt. Und um das jetzt im politischen Sinn zu machen, ja, das ist ein Ehr, das ist auch, das mache ich sehr gern. Das ist meine Passion, für Europa, für alle 27 Mitgliedstaaten. Ja, das ist super, ja.
Ja, das merkt man dir auch an. Und deswegen, glaube ich, bist du hier auch so schnell so gut angekommen. Du hast es gerade schon gesagt, du hast im Außenministerium, im niederländischen Außenministerium.
Verteidigungsministerium
zu Cybersicherheit gearbeitet. Das ist ja ein richtig großes Thema.
Ja.
Viele sagen, da werden die nächsten Kriege werden digital sein. Wir wissen alle, dass Hacken und die ganzen Themen, also ein Riesenthema. Und dazu hast du jetzt auch, wie du gesagt hast, gerade einen Bericht gemacht, wo wir uns ganz besonders hier im Europäischen Parlament oder verhandelt sind, gerade zu Cybersicherheit. Kannst du da ein bisschen sagen, worum geht es da? Was ist dir da besonders wichtig? Und was müssen wir da in Europa eigentlich machen, um auf dem Feld auch fit für die Zukunft zu sein?
Ja, eine sehr gute Frage, Moritz. Aber es geht um einen Vorschlag des Kommissions. Und sie haben gesagt, da mussten drei Dinge muss man regeln. Erst die Cybersicherheitswiderstandsfähigkeit muss man erhöhen. Und es liegt auch eine Rechtsgrundlage für die NCSC, so sagt man die National Cyber Security Centers. In Deutschland ist das der BSI, der Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik. In Holland ist das die NCSC. In Frankreich ist das ANSI. Das hat jeder. Das ist eine Richtlinie. Es ist kein Act, es ist kein Verordnung.
Vielleicht nochmal für unsere Hörer, weil das ist immer ganz spannend. Es gibt sozusagen Verordnungen.
Yeah.
Das ist, wenn wir direkt sagen, europäisch, es muss genau so sein und das muss überall genau gleich umgesetzt. Und Richtlinie ist, wir sagen, es gibt gewisse Regeln. Jeder muss zum Beispiel so ein Amt haben. Aber wie er das dann genau macht, da kann man dann sozusagen in nationalen Gesetzen ausmachen. Okay,
genau.
Also es ist eine Richtlinie, die sagt, jeder muss so ein nationales Sicherheits...
Ja, mit einer Strategie und
auch
Offenlegung von Schwachstellungen legt man fest. Und zum Zweiten, was man macht, ist, es legt Anforderungen an mittlere und größere Unternehmen fest, die für die Gesellschaft wesentlich oder sehr wichtig sind. Und das nennt man Scope. Ne? Denken Sie an Gesundheitseinrichtungen, Wasser, Raumfahrt, Transport oder digitale Dienstleistungen. Von diesen Unternehmen erwarten wir, dass sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und zum Zweiten über Indizide auch berichten und zum Dritten auch zum Zusammenarbeiten miteinander, aber auch mit Mitgliedstaaten, mit BSI, for example, in Deutschland und auch die Mitgliedstaaten untereinander zusammenarbeiten. So, das ist eine Rechtsgrundlage für das alles. Ja.
Und das ist natürlich wichtig, weil du hast jetzt gerade zum Beispiel Krankenhäuser erwähnt.
Ja.
Wenn ein Angriff, stellen wir uns vor, eine große Klinik, ein Angriff da und auf einmal fällt die komplette Sicherheitstechnologie, die ganze IT-Technologie aus, alle Computer sind auf einmal schwarz.
Ja, wie in Irland.
Genau.
Wie in Brno.
Ja.
Oder nächste, oder in Spanien auch.
Ja.
Aber Moritz, was um handelt? Es handelt sich um eine, ja, wie sagt man das, Ransomware-Pandemie. Ne?
Ja.
In 2019 haben wir eine Verdopplung gesehen in Holland in Cybercrime.
Mhm.
Ich habe mit dem FBI einen Call gehabt. Und die FBI hat mir gesagt, in 2020, das Jahr darauf, eine 312% mehr Ransomware-Attacks, Angriffe weltweit. Und jetzt in 2021 ist eine neue Welle. Und wir brauchen diese Legislation, wir brauchen diese Richtlinie, auch um die Security Agencies, um die sie zu erleichtern. Mhm. Das sind das ist wie im Krankenhaus mit Corona. Die Doktoren dort, die haben zu viel um Hand.
Ja? Ja.
Man muss das erleichtern. Und das machen wir auch im digitales Bereich.
Ja, absolut. Aber wenn du jetzt gesagt hast, 300% steigt das oder ist es jetzt angestiegen?
Ransomware.
Wo kommen die Angriffe her? Ist es so, wie wir das glauben, aus Russland, aus China oder kommt das überall her? Oder wie muss man sich das so vorstellen? Gibt es da Zahlen zu?
Das ist eine sehr gute Frage, Moritz, weil ich denke gern nach über technische Solutionen und Aufklärung. Aber es ist auch ein außenlandisches Problem, politisches Problem, weil die meisten Angriffe kommen aus Russland. Ja, das ist ein Gegeben, das alle Sicherheitsdienste mich gesagt haben. Ein Vorbild, right? In Colonial Pipelines, das erkennt man vielleicht aus den Zeitungen, ein Angriff, ein Ransomware-Angriff in Amerika, ein großer Angriff gegen die vitale Infrastruktur Amerikas.
Mhm.
Wenn man dort eine russische Tastatur angehangen hat an die Computer, war die Malware nicht live gegangen.
Okay.
Und was sagt das? Das sagt, dass die Angriffer nicht russische
Computer
angreifen würden.
Ja.
Das dürfen sie auch nicht, weil der russische Staat verbietet das.
Ja.
Sie können ihre Handlung, ihren Betrieb, können sie machen, was sie wollen, aber greife keine russische Bürger und Bürgerinnen an. Das ist ihr Auftrag. Und dann verschwachen sie die westliche Betriebswirtschaft. Ja. Die Wirtschaft, das ist gut. Das machen sie. Continue as you want.
Das ist natürlich schon ziemlich heftig und ein spannendes Detail, dass man wirklich sieht, aha, okay, das funktioniert nicht mit einer russischen Tastatur. Das ist wirklich, das merke ich mir, das ist auch neu für mich. Aber wir diskutieren im Moment auch in Deutschland viel über Cybersicherheit, auch im Zusammenhang mit Russland, aber vor allem auch im Zusammenhang mit Wahlen.
Ja.
Die FDP, Kollegen bei uns im Bundestag, haben auch neulich gewarnt, Sicherheit auch sicherzustellen, gerade vor Wahlen. Wir haben das ja erlebt, Hacks ja in den USA und so weiter, dass man da jetzt vorsichtig sein muss, gerade im Zusammenhang, wir haben jetzt im September Bundestagswahl. Wäre das auch zum Beispiel so eine besondere, sichere Infrastruktur, die man schützen muss, also Wahlen, wo ihr zum Beispiel sagen würdet, da müsste man nochmal besondere Sicherheitsstandards schaffen, zum Beispiel über das BSI?
Absolut. Absolut. Das ist, wie die Engländer sagen, ein No-Brainer.
Yeah.
Weil die Wählerangriffe, das ist ein Trend, denke ich schon, über ganz die Welt, aber speziell im Westen. Ja.
Yeah.
In Macron hast du es erlebt, mit seinem Kampagnenteam war angegriffen und haben sie die russländische militärische Intelligence Service, die GRU, hat probiert, die Wahl in Frankreich zu beeinflussen. Hat nicht gewirkt, hat nicht gearbeitet, aber sie haben es probiert. Und Deutschland ist ein wichtiger Target für sie. Also ich denke schon, dass Deutschland sich
ja, auf jeden Fall gut vorbereiten sollte.
Ja, sehr gut vorbereitet.
Gab es auch Angriffe auf eure Wahl? Ihr hattet doch auch eine Wahl dieses Jahr. Vor ein paar Monaten, da gab es nichts.
Nein, es ist untersucht, aber keine großen
Angriffe.
Desinformation, ja.
Desinformation.
Ja, Desinformation ist auch ein Problem. Ich bin auch Schattenrapporteur auf diese neue Desinformation-Committee hier im Europäischen Parlament. Das gefällt auch gut.
Lass uns das nochmal kurz erklären. Also hier im Europäischen Parlament gibt es jetzt noch einen, der ist ein Unterausschuss, kann man sagen, also ein neuer Ausschuss, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich ein solches Thema, Desinformation, wo irgendwie von, wir kennen das auch, von irgendwelchen Bots gestreut, von teilweise, ich weiß es nicht, Russia Today oder anderen, irgendwelche Sputnik. Informationen. Genau.
Internet Research Agency.
Genau, alle kommen sie rein. Und was jetzt aber bei diesem Vorschlag über Cybersecurity, was willst du da ganz konkret verbessern? Also was willst du besser machen?
So, zum Ersten denke ich schon eine klare Rechtsgründe für den Austausch von Cybersicherheitsdaten. Das würde ich gerne schaffen. Und ich liebe die GDPR. Ne? Ja. Du auch. Ja. Das weiß ich. Ja. Sie haben nachgearbeitet. Sehr gut. Aber jetzt ist das auch, so ist mir oft aufgefallen, dass die GDPR als Ausrede verwendet wird, um keine Maßnahmen zu sagen, Cybersicherheit anzugreifen. Mhm. Viele Leute, die kümmern sich um Haftung, um Liability.
Ja.
Habe ich einen persönliche Daten in Botschaft geschrieben? Bin ich illegal hier? Ja. Was machen wir? Es geht um benachteiligten Bürger, denke ich doch. Wenn man ein Schlachtoffer, wenn man angegriffen ist von einem Cyberangriff, man soll die Daten auch schicken nach andere
Orte?
Ja, andere Orte, auch andere Betrieben, C-Certs etc. Man soll das teilen, weil wir so Angriffe vorkommen, aber auch Menschen notifizieren. Aber das gibt es. Es kann nicht das gibt auch persönliche Daten ein. Das ist sehr schwierig in dieser Materie. Und die GDPR, der sagt auch, man kann diese Daten schicken, aber viele Leute sind, sie kümmern sich um die Haftung. Und ich will einen klaren Rechtsgrund hier verschaffen. Die GDPR sagt, teile diese Informationen, mach das. Das sagt die GDPR und ich will das erklären.
Das heißt, um es nochmal zu verstehen, ich versuche es einfach nochmal zu meinen, die GDPR in Deutschland, die Datenschutzgrundverordnung, also dieses tolle Gesetz, was wir haben, um Daten, wirklich persönliche Daten zu schützen. Du sagst, die sorgt dafür, dass die Leute gucken, wie mache ich mich nicht angreifbar, wie mache ich mich nicht, wie kann ich nicht verklagt werden, weil ich irgendwie Datenschutzprobleme habe, aber sie sorgt nicht dafür, dass ich wirklich versuche, wie kann ich es möglichst sicher übertragen, wie kann ich es möglichst sicher vor Angriffen machen.
Und auch wenn man angegriffen ist, zum Beispiel, wenn die holländische Polizei mit dem FBI und die französischen die Emotet-Hackers angegriffen haben, da waren 20 oder 30 Millionen Schlachtoffer. Ja. Über die ganze Welt haben sie dort gefunden. Und da haben sie Schlachtofferdaten auch gefunden. Und die würden die Menschen notifizieren. Mhm. Aber da waren noch Haftung-Kümmernissen. Da sind ja persönliche Daten darin. Ja. Wie handelt man das?
Wie geht man damit
Kann ich da einen Schlachtoffer notifizieren? Kann ich das geben an die französische C-Cert? Schon. Kann ich das auch geben an die japanische oder die kanadische oder die amerikanische Partner? Und das wird schon schwieriger. Right? Und ich will eine gute Rechtsgrundlage für die Austausch dieser Informationen schaffen. Mhm. In diesen. Nicht ausbreiten, nicht weiter, aber...
Aber damit man damit gut für die Zukunft umgehen kann.
Ja.
Spannendes, ganz, ganz spannendes Thema Cybersicherheit. Ich glaube, es wird uns auch noch die nächsten Jahre, ich glaube, das ist ein richtiges Zukunftsthema. Das wird uns, glaube ich, richtig beschäftigen. Aber ein zweites Thema, wo ich weiß, dass du daran arbeitest und was immer ein absolutes Zukunftsthema ist das Thema Wasserstoff auch. Ja. Auch das bearbeitest du im Industrieausschuss. Und wir als FDP sagen immer, Wasserstoff ist auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen natürlich Klimaneutralität erreichen. Da werden auch Wasserstofftechnologien, ich denke da beispielsweise bei mir um die Ecke Duisburg, ThyssenKrupp, also ein riesen Stahlstandort, die versuchen schon mit Wasserstoff ihre Stahlproduktion dann vielleicht irgendwann klimaneutral hinzubekommen. Das sind natürlich so Chancen, wo wir halt wirklich auch in neue Technologien denken müssen. Und da hast du jetzt einen Bericht gemacht, und zwar die Wasserstoffstrategie für Europa.
Ja.
Was war da drin?
Das war alles drin. Für mich war das Wichtigste, dass die EU ein klares und unumkehrbares Signal sendet, dass die Wasserstoffwirtschaft durch und für ganz Europa kommt. Und für die Industrie und Schwertransporte gibt es nämlich keine Alternative. Für die Stahlindustrie, wie du gesagt hast, aber auch für Chemie und für Zement. Das sind keine Alternative. Man kann elektrifizieren, aber das geht um 40% weiter geht das nicht. Und außerdem sind Investitionen in dieses Szenario sind ein Teil eines No-Regret-Szenario. Mhm. Man muss das machen,
ja,
wenn man klimaneutral werden wollte. Und worauf warten wir noch? Das war das Signal, die wir gegeben haben. Und das hat gut ausgepackt, denke ich.
Ja, ja, super. Also du sagst, letztendlich, es geht nicht, Industrie sozusagen da irgendwie elektrisch zu dingsen. Wahrscheinlich auch LKWs und so weiter. Das macht einfach keinen Sinn.
Höhere Temperaturen zum Beispiel oder für chemische Prozesse, dann braucht man Moleküle. Ja.
So, und um dann unsere Industrie in Europa überhaupt noch zu haben, auch wenn wir klimaneutral werden wollen, was wir wollen, da brauchen wir diese Technologie auch. Und was habt ihr jetzt, also du hast gesagt, ein klares Signal. Kannst du vielleicht ein paar Punkte sozusagen, was ist jetzt besser dadurch? Wieso wird es jetzt sozusagen durch diese Strategie, was verbessert das?
Ja, zum Ersten, so im Parlament waren dann die Linke, die ganz linke Seiten, die sehen dann Wasserstoff, spezielles blaues Wasserstoff, was die Wasserstoffproduktion, das man macht mit Erdgas und Kohlendioxid auffangt. Das sieht man als ein vorgefasster Plan des fossilen Sektors und der umweltverschützenden Industrie und alles, um ihr altes Geschäftsmodell möglichst lange, so lange möglich am Leben zu erhalten. Ja? Das ist es. Und ganz an der rechten Seite finden Sie Politiker, die den Fokus auf grünen Wasserstoff für Unsinn halten und glauben, dass wir weiterhin Erdgas für die Wasserstoffproduktion nutzen können. Mhm. Ja, beiden politische Richtungen würden die Strategie unmöglich machen.
Ja. Ja. Okay.
Es ist für mich undenkbar zu unterschreiben, wenn die transformierende Rolle des blauen Wasserstoffs unmöglich gemacht wird. Und glücklicherweise gab es in die politische Mitte eine Mehrheit, die davon überzeugt ist, dass blauer Wasserstoff für den Übergang notwendig ist. Das ist sehr, sehr, sehr important. Und das kam auch im Bericht des Parlaments gut an.
Wenn ich da ganz kurz, nur damit ich verstehe nochmal, weil ich jetzt auch nicht so ein Experte bin wie du. Das heißt, ihr sagt jetzt mit dem, was der Bericht am Ende gesagt hat, ist, wir wollen jetzt richtig Dampf machen bei Wasserstoff. Deswegen lassen wir jetzt auch erstmal in der Transformation Wasserstoff zu, der noch nicht komplett erneuerbar ist, sozusagen.
Ja, wir brauchen Schalengrößen, neue Pipelines.
Genau.
Wir brauchen Angebot, Nachfrage,
Damit,
ramping up the market.
Damit diese Infrastruktur entsteht und man dann irgendwann, wenn man weiter ist, sozusagen das auch am Ende nur noch klimaneutral betreibt. Das habt ihr durchgesetzt.
Grüner Wasserstoff ist heute noch nicht kompetitiv genug. Das ist noch in die Kinderschuhen. Und was wir wollten, ist der Ramping up the Market, wie die deutsche Rapporteur Jens Geier aus Essen, aus Stahlgebiet, gesagt hat. Und das hat er gut gesehen. Und man braucht blauer Wasserstoff, so durch Erdgasproduktion, das braucht man, um das alles zu machen, um in die Strategie weiterzukommen.
Ja.
Und das Ziel, da ist sicher, ist grüner Wasserstoff, erneuerbare Energie.
Ja, absolut. Der Jens war übrigens auch schon mal hier im Podcast zu Gast. An der Stelle kann ich mal sagen, wenn die Hörer, die den Podcast-Folge auch noch hören wollen, da kann man einfach mal runterscrollen in Spotify und vielleicht noch die Folge mit Jens Geier. Da haben wir auch schon mal über Industriepolitik in Europa zusammen gesprochen. Okay, und das habt ihr, also das heißt, Wasserstoff, da habt ihr das gemeinsam durchgesetzt. Vielleicht so ein Eindruck von dir, wo wir gerade beim Jens sind, weil sozusagen, wie ist da so die Zusammenarbeit mit den anderen Abgeordneten auch bei diesen Fragen? Das werde ich ganz oft gefragt, wie funktioniert das über die Parteigrenzen, über Ländergrenzen hinweg? Wie war das beim Thema Wasserstoff oder wie ist es bei euch allgemein?
Gute Frage wieder. Das waren zwei, also vom EVP, von den Christendemokraten, das war Frau Dr. Angelika Nieble aus Bayern.
Ja, CSU.
CSU. Und dann haben wir Herr Geier und ich, Herr Grote aus Holland.
Ja.
Das waren die drei Mittelparteien. Wir können lesen und schreiben.
Ja, okay. Sehr gut.
Und was wir versuchen, ist die linke und rechte Seite an Bord an Bord kommen. Und das haben wir versucht mit.
Ja.
Das geht gut. Das geht gut. Ja, das war gut. Das war eine gute Zusammenarbeit.
Ja, das heißt, Das ist oft so, wenn bei den Files, an denen man arbeitet, ist immer gut, wenn man so ein bisschen eine Stabilität in der Mitte auch hat. Und wenn man dann natürlich noch zwei Deutsche sozusagen, einmal Sozialdemokraten, einmal CSU, da ist ja sozusagen schon alles abgedeckt vielleicht. Und dann funktioniert die Zusammenarbeit direkt besser. Ne?
Sicher, weil Mitteleuropa und Südeuropa, die gucken doch anders gegen ein Thema wie Wasserstoff als Holländer und Deutsche.
Yeah.
Das ist für unsere Industrie wichtig, aber auch für Deutschland, weil wir sind so gut positioniert. Ja, in Holland haben wir einen Hafen, wir haben für Export und Import, wir haben im Hinterland gegen Deutschland, wir haben Offshore-Energie auf Nordsee, Gaspipelines, industrielle Clusters, wir haben CCS,
Carbon
Capture and Storage.
Also das heißt, dass man es rausholt aus der Luft.
Lager und... Ja.
Genau.
In Deutschland haben sie die Chemie, die Stahlsektoren, Pipelines, haben Siemens für Elektrolysekapazität, also eine gute industrielle Kapazität, um das möglich zu machen für Europa. Das ist ein ganzes europäische Movement.
Super.
Das ist super.
Aber vielleicht bevor wir so ein bisschen am Ende meines Podcasts wird es immer so ein bisschen wie so näher, aber da will ich vielleicht noch mal ein bisschen fragen. Ich habe ja eben gesagt, WWD, du bist von der WWD, das ist ja eine, wir haben ja zwei niederländisch-liberale Parteien, die WWD und die D66. Und ich hatte es eben schon gesagt, ihr hattet auch Wahlen vor kurzem.
Ja.
Und dein Ministerpräsident Mark Rutte hat wieder das stärkste Ergebnis geholt. Jetzt ist es, glaube ich, immer noch so ein bisschen, ihr seid immer noch in Gesprächen um die Regierung, ne?
Ja, die Formation, das ist eine schwierige Aufgabe. Man handelt sehr vorsichtig da. Aber das Land wird regiert und wir haben keine Eile. Die Pressekonferenzen über Corona, die gehen fort und hier in Brüssel wissen die Botschaften, was sie machen sollen. Hier, so das Land wird
regiert.
Ja.
Aber es ist ja auch wirklich spannend, da haben wir auch in Deutschland ganz besonders hingeguckt. Ich weiß noch, ich habe es getwittert und überall geteilt, sozusagen zwei liberale Parteien. Ich weiß euch, ihr seid euch nicht immer ganz komplett einig, aber ihr arbeitet doch irgendwo auch hier in der Fraktion gut zusammen. Aber beide ganz vorne, da haben wir natürlich hingeguckt, gesagt, unsere beiden liberalen Parteien haben die Wahl gewonnen.
Ja.
Jetzt den Schwung nehmen wir mit nach Deutschland, vielleicht in die deutsche Wahl.
Sicher. Und die Umfrage in Deutschland sieht auch gut aus für die FDP, oder?
Ja, wir haben sehr gute Umfragen, mittlerweile 14%. Also es sieht gut aus und sind noch 90 Tage ungefähr.
Ja.
Also wir können jetzt richtig losgehen. Der Trend ist auf unserer Seite.
Exakt. Und die Potenzial, um wieder zu regieren, ist da. Das ist, nein.
Genau.
Go, 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 FDP.
Ja, super. Du, Bart, wenn wir jetzt hier gesprochen haben, und mein Podcast heißt immer Europa, wir müssen reden. Ich habe jetzt mitgenommen von dir, du bist ganz aktiv natürlich beim Thema Cybersecurity, weil das sozusagen alleine schon beruflich für dich ist, wichtig ist, aber auch Chancen für eine moderne Industrie in Europa über den Wasserstoff. Ich frage immer meine Gäste, also so ein bisschen am Ende, wenn du jetzt 10 Jahre weiter denkst oder 20 Jahre weiter, was wäre deine Vision von Europa? Wie soll Europa da aussehen?
Na, also ein geopolitischer, kompetenter Aktor.
Das
ist sehr, wenn wir unsere Wahl vorbereiten hier in Europa, in Brüssel, haben wir unsere Wählerin gefragt, schließ doch mal die Augen und denk, wenn ich die Europäische Union sage, welche Image, woran denkst du? Und die 4 meistgegebenen Antworten hat mich erreicht. Das war zuerst Putin, zu 2 Erdogan, Trump und Xi Jinping. Und das war für uns auch ein Signal von, okay, wir müssen arbeiten an einem Europa, das kompetent ist in Geopolitik.
Ja. Total gute Vision oder total gutes Beispiel auf jeden Fall. Ich sage das immer so schön, die Leute, die sich manchmal über Brüssel aufregen und über die Bürokratie oder irgendwas hier, da denke ich immer, die sollten vielmehr die Angst nicht vor Brüssel, sondern vor Peking haben. Und ich glaube, das ist das, wo wir in diesem Jahrhundert hinkommen müssen. Dafür müssen wir über europäische Politik diskutieren, damit wir die ganzen unterschiedlichen Blickweisen auch sehen, zusammenkommen, gute Kompromisse finden, damit Europa genauso stark ist für die Zukunft.
Exakt.
Deswegen rede ich auch hier in meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und es war schön, dass ich mit dir heute reden konnte, lieber Bart. Vielen Dank.
Vielen Dank, Moritz, für die Einladung. Vielen Dank, liebe Anhörer.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.